herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2025. Mein Name ist Matthias Clausen. Ich nehme diese Aufnahme auf am 18.12.2025. Das sage ich extra dazu, denn wer weiß, was in den folgenden Tagen noch so passiert, was ich nicht vorhersehen kann. Es ist sowieso ein Gemeinplatz, dass wir in einer Zeit voller Überraschungen leben. Das betraf auch das ganze Jahr 2025. Es ist überraschend, wenn nichts Überraschendes passiert. Der folgende Rückblick erfolgt wieder aus der Perspektive des IGOW, des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Das heißt, besonders interessiert mich das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft, ein begründeter Glaube. Zugleich komme ich nicht ganz um politische Kommentare drumherum, wobei meine Arbeitshypothese ist, dass der beste Platz für Christen in der politischen Debatte häufig der zwischen den Stühlen ist. Es kommt selten vor, dass man sich mit einer politischen Richtung eindeutig gemein machen kann. Meistens ist man so ein bisschen dazwischen und trotzdem ist es manchmal unumgänglich, dass man etwas bewertet oder auch sich deutlich abgrenzt. Am 20. Januar 2025 findet die Amtseinführung von Donald Trump als amerikanischer Präsident statt. Zum erneuten Mal wird er zum amerikanischen Präsidenten eingeführt. Und diese zweite Amtszeit wurde zum Teil gefeiert von seinen Anhängern, zum Teil auch gefürchtet, weltweit mit Sorge eher betrachtet. Zumindest war in der westlichen Welt die Hoffnung da, dass sich doch seine Taten ein bisschen von seinen Worten unterscheiden möge. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Er hat relativ schnell zu einem relativ rabiaten Vorgehen gegriffen, eine ganze Reihe von präsidentiellen Dekreten unterzeichnet. Zum Beispiel wurde zum Teil die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Die amerikanische Entwicklungshilfe, die weltweite Entwicklungshilfe USA, wurde stark abgebaut, was eine ganze Reihe von negativen Folgen auf die weltweite Krankheitsbekämpfung hatte und was auch eine ganze Reihe von christlichen Hilfsorganisationen betraf. Das Vorgehen gegen Immigranten im Inland, durch die amerikanische Einwanderungsbehörde, hat zum Teil militärische Züge, was viele Menschen mit Sorge erfüllt. Am 23. Januar findet die Bundestagswahl in Deutschland statt, die gewonnen wird von der CDU und CSU, die danach eine Koalition mit der SPD gründet. Besonders war bei dieser Bundeswahl auch, dass erstmals die AfD bundesweit über 20% der Stimmen gewonnen hat. Und hier ist dann tatsächlich eine erste Darstellung angezeigt, nämlich, dass diese sogenannte Alternative für Christen keine Alternative sein kann. Weil sie zwar zum Teil Positionen vertritt, die bei manchen konservativen Christen Anklang finden, was zum Beispiel die Haltung gegen Abtreibung angeht, aber eben völkisch gewendet. Das heißt, es geht nicht an sich um das Lebensrecht ungeborener Menschen, egal wo sie herkommen, sondern es geht eher um einen völkischen Begriff von deutscher Identität, den man doch bitte erhalten möge. Auch wenn vom christlichen Abendland die Rede ist, dann ist es oft eher eine Chiffre für einen bestimmten völkisch geführten Begriff von Abendland, den man gegen fremde Einflüsse verteidigen möchte. Wobei christlich doch eigentlich mit Werten zu tun hat, auch mit dem Willkommen gegenüber Menschen jeglicher Herkunft. Januar bis März war in Deutschland zugleich geprägt von einer ganzen Reihe von schrecklichen Attentaten. Sie begangen wurden häufig von Menschen mit Migrationshintergrund, die auch häufig psychische Probleme hatten. Da ist der schreckliche Messerangriff von Aschaffenburg zu nennen am 22. Januar, bei dem ein Kind und ein Erwachsener starben. Die Amokfahrt in Mannheim am 3. März. Das bestimmte die Debatte und warf die Frage auf, wie man deutsche Städte sicherer machen kann. Am 18. März beschließt der noch amtierende Bundestag, also der alte Bundestag, die Lockerung der Schuldenbremse und das sogenannte Sondervermögen für Infrastruktur und Verteidigung. 500 Milliarden werden für beide Bereiche bereitgestellt. Das ist ja seit Jahrzehnten ein einmaliger Vorgang, eine solche Verschuldung, um solche Anliegen zu schultern. Am 2. April findet der sogenannte Liberation Day in Amerika statt, so nennt ihn zumindest Donald Trump, und eigentlich verbirgt dahinter die Einführung hoher Zölle auf Handelswaren aus Ländern weltweit, vor allem gegen die Europäische Union richten sich diese Zölle und vor allem auch gegen China. Interessanterweise wird Russland ausgenommen von diesen hohen Zöllen. Seitdem gab es in der Zollpolitik ein Auf und Ab, Verhandlungen, versucht das Ganze einzugrenzen und einzudämmen. Klar scheint aber zu sein, so sagen es zumindest viele Kommentatoren, dass die Beziehungen zwischen dem Rest der Welt, auch dem Rest der westlichen Welt und den USA doch eher transaktional werden. Also man investiert etwas, wenn man etwas dafür bekommt, aber es ist nicht so sehr eine werte Partnerschaft. Am 6. Mai wird in Deutschland Friedrich Merz als neuer Bundeskanzler in sein Amt eingeführt und wie gesagt als Anführer einer schwarz-roten Koalition. Er konzentriert sich seitdem auf die Außenpolitik, auf die Diplomatie in Sachen Ukraine, auf das Eintreten für den Schutz der Ukraine und den Versuch, die westliche Welt auch im Gespräch mit den USA irgendwie zusammenzuhalten. Ende April stirbt der bisherige Papst Franziskus. Am 8. Mai kurz darauf wird der neue Papst im Konklave gewählt, nämlich Robert Francis Prevost, der den Papstnamen Papst Leo XIV. Annimmt. Ein Amerikaner, der lange Zeit als Bischof in Peru gearbeitet hatte. Manche fragen sich, warum wird ausgerechnet in diesen Zeiten während der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump ein Amerikaner auch noch zum Papst gewählt? Es stellt sich allerdings heraus, dass dieser neue Papst doch eher ein Gegenbild zu Trump zu sein scheint. Schon als Bischof hat er sich im Kampf gegen Armut, Umweltzerstörung und Klimawandel verschrieben. Und schon vor der Wahl zum Papst hat er sich mehrfach recht deutlich kritisch gegen die Immigrationspolitik der amerikanischen Administration geäußert. Eine wichtige Debatte, die auch an dieser Stelle zu nennen ist, ist die zwischen verschiedenen katholischen Theologen auch so rund um den Papst und J.D. Vance, dem amerikanischen Vizepräsidenten, der ja vor einigen Jahren zum katholischen Glauben konvertiert war. Und die Frage war, ob J.D. Vance Augustin richtig verstanden hat. Man hätte sich vor Jahren kaum vorstellen können, dass eine solche Debatte die Medien beherrscht. Aber das ist eine Debatte genau um diese Frage. J.D. Vance hat nämlich von Augustin den Begriff der Ordo Amoris übernommen, auf Deutsch Ordnung der Liebe oder Reihenfolge der Liebe, hat er das zumindest verstanden. Und J.D. Vance hat daraus gefolgert, dass Verantwortung sozusagen in konzentrischen Kreisen bei uns liegt. Wir sind zuallererst die eigenen Leute verantwortlich für die Blutsverwandten, die Familie und dann für den engeren Umkreis und dann irgendwann für die Bürger des eigenen Landes. Aber Menschen anderer Hintergründe und Herkünfte, für die sind wir nur in sehr, sehr abgeschwächter Form verantwortlich. Und da wurde ihm doch von namhaften katholischen Theologen scharf widersprochen, dass er Augustin nicht richtig verstanden hat. Natürlich gibt es eine erste Zuständigkeit zum Beispiel für die eigene leibliche Familie. Aber das heißt nicht, dass Menschen anderer Familien oder anderer Herkünfte von vornherein irgendwie weniger Rechte hätten, sondern es gehört gerade zur christlichen Überzeugung, dass jeder Mensch, gleich wo er herkommt, Gottes Ebenbild ist und das soll und darf politisches Handeln steuern. Das ist auch ein Symptom für die Frage, diese Debatte ist auch ein Symptom für die Frage, inwieweit ist eigentlich der Westen, in Anführungszeichen, christlich geprägt oder eher ethnisch zu verstehen. Traditionelles Verständnis der westlichen Welt besagte, die westliche Welt wird zusammengehalten durch ganz bestimmte Werte, zum Beispiel die Werte der Gleichberechtigung oder des regelbasierten Miteinanders. Ein neurechtes oder ein neurechtskonservatives Verständnis besagt, nein, der Westen wird eher zusammengehalten durch die Herkunft, durch eine bestimmte ethnische Herkunft. Und christlich wird da mehr und mehr als Chiffre verstanden, um die Herkunft zu benennen. Das erste Verständnis, das wertebasierte Verständnis, kann sich zum Beispiel auf den englischen Historiker Tom Holland berufen, von dem wir im Institut viel profitiert haben, der selber noch gar kein Christ ist, aber der von sich selber sagt, dass er sich sehr für den christlichen Glauben inzwischen interessiert, weil er in seinen Studien zur westlichen Welt, zur Geschichte des Westens festgestellt hat, dass ganz viele Werte, die ihm wichtig sind und die ihm selbstverständlich scheinen, dass sie ganz stark christlich begründet sind und dass sie ohne das Christentum gar keinen Eingang in die Welt der Antike gefunden hätten. Und daraus lässt sich auch schließen, dass das ganze Projekt des Westens ohne diese christlichen Werte, also Gleichberechtigung aller Menschen vor Gott, nicht zu denken. Und wenn man es ethnisch spürt, verliert man dabei das, was den Westen bisher ausgemacht hat. Der Mai und der Juni waren ansonsten noch geprägt von einer ganzen Reihe von scharfen internationalen Konflikten, zum Beispiel dem kurzen, aber sehr heftigen Konflikt zwischen Pakistan und Indien, der mit einer Waffenruhe unter Vermittlung der USA endet. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran mit Angriffen beider Seiten aufeinander, Bomben- und Raketenangriffen beider Seiten aufeinander, in dem kurzzeitig auch die USA eingreifen mit dem Versuch, die iranischen Atomanlagen durch Bombenangriffe zu zerstören. Auch dieser Konflikt endet mit einer Waffenruhe. Am 7. August findet in Deutschland etwas relativ Ungewöhnliches statt, nämlich dass Frau Kobrosius-Gersdorf, die als Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht gehandelt wurde, ihre Kandidatur zurückzieht, nach einer relativ heftigen Debatte um ihre Eignung. Und eine ganze Reihe von Kommentatoren haben hinterher gesagt, und zwar unabhängig davon, ob sie Frau Kobrosius-Gersdorf positiv oder eher kritisch gesehen haben, viele haben gesagt, dass diese Debatte nicht vollständig fair verlaufen ist, dass wieder Dinge in den Mund gelegt worden waren, die sie so gar nicht vertreten hat, dass ihre Position verkürzt und verfremdet wurde. Und das ist tatsächlich wichtig, dass in einer solchen Debatte die Position eines Menschen, unabhängig davon, was man davon hält, eher ausgewogen differenziert dargestellt wird. Zugleich muss man allerdings sagen, dass das Anliegen einiger Kritiker dennoch ein legitimes Anliegen ist. Nämlich die Frage, jemand, der für ein hohes Richteramt kandidiert oder dafür vorgeschlagen wird, wie ist denn dessen Haltung zum Thema Abtreibung, zum Thema Lebensrecht ungeborener Menschen? Diese Frage darf man stellen und es ist legitim, sie in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Am 11. August ordnet Donald Trump den Einsatz der Nationalgarde in Washington an. Unter der Begründung, dass in Washington die Zustände so schwierig geworden seien, dass die öffentliche Polizei dann nicht mehr zurechtkäme, wo eben auch scharf widersprochen wurde. Und viele Kommentatoren ordnen solche Einsätze, nicht nur in Washington, auch in anderen Städten, eigentlich ein, als den Versuch mal auszutesten, wie weit kann er eigentlich gehen mit der Befehlsgewalt über das Militär auch im Inneren. Also das sind schon beunruhigende Züge des Umgangs mit dem Militär im Inland in Amerika. Am 9. Oktober wird zwischen Hamas und Israel eine Waffenruhe vereinbart, die dann tatsächlich unter Vermittlung der amerikanischen Administration zustande kommt. Die Geiseln, die noch lebenden Geiseln, muss man ja leider sagen, Israels werden entlassen oder werden freigelassen. Daraufhin soll sich Israel schrittweise aus dem Gazastreifen zurückziehen. Am 4. November wird Zoran Mamdani, ich bin mir selber nicht ganz sicher, ob er so ausgesprochen wird, Bürgermeister von New York. Das ist jetzt bei uns in Deutschland vielleicht nicht ganz so relevant. Es ist insofern interessant, weil viele das so gedeutet haben, dass da auch ein Anti-Establishment-Kandidat, also jemand, der sich bewusst außerhalb des politischen Establishment positioniert, dass er eine Wahl gewinnt, allerdings Anti-Establishment nicht von rechts, sondern von links. Jemand, der für bezahlbar einen Wohnraum eintritt oder ein gutes Auskommen für Menschen am Rande der Gesellschaft. Zugleich war diese Wahl geprägt auch von kritischen Rückfragen zu seinem Verhältnis zum Thema Israel, zum Existenzrecht Israel. Am 29. November wird in Gießen der Jugendverband der AfD neu gegründet, unter neuem Namen, aber viele Kommentatoren und Beobachter sagen, dass das alte Personal auch wieder mit dabei ist und zum Teil die Töne eher noch radikaler sind, die dort ausgesprochen wurden. Die Hoffnung einiger Kräfte in der AfD-Führung, dass man doch bei dem Jugendverband vergleichsweise moderate Positionen auf Ämter hieven könnte, die hat sich nicht bestätigt, wurden zum Teil sehr radikale Kandidaten gewählt. Das Ganze wurde begleitet von sehr intensiven Demonstrationen und auch Ausschreitungen. 2025 war auch das Jahr von ganz besonderen Wetterereignissen, zum Beispiel die verheerenden Waldbrände im Januar in Los Angeles mit 30 Toten. Um die 12.000 Gebäude wurden zerstört, 200.000 Menschen ungefähr wurden evakuiert. Ende Mai fand in den Alpen der Bergsturz bei dem Dorf Blatten statt, bei dem dieses Dorf zum Teil ganz verschüttet wurde. Zuvor war es natürlich zum Glück evakuiert worden. Ende Juni findet vor allem in einigen Ländern Europas eine außergewöhnliche, langanhaltende und auch bedrohliche Hitzewelle statt. Bei keinem dieser Phänomene an sich kann man sagen, das ist jetzt der Klimawandel, aber alle diese Phänomene zusammen sagen doch etwas darüber aus, dass sich das Klima verändert hat und dass diese Veränderung nicht nur an Menschen in fernen Ländern, sondern auch bei uns zu Hause bedrohlich und beunruhigend ist. Das Klima ist also nach wie vor ein Thema. Umso spannender, dass zum Beispiel bei ProChrist 2025, wo ich auch mitgewirkt habe, bei den sogenannten Hoffnungsfestivals, die an verschiedenen Orten stattfanden, wo zum Glauben an Jesus Christus eingeladen wurde. Da war als Interviewpartner unter anderem auch der Australier Tony Vinodo zu hören, der auch bekannt ist unter dem Namen der Waldmacher. Bekennender, überzeugter Christ, der seine Fertigkeiten und Kompetenzen im Bereich Agrarwissenschaft dazu eingesetzt hat, herauszufinden, wie man in verödeten Gebieten, in Steppen und Wüstenlandschaften Bäume aufforsten kann, neu pflanzen kann, wie man aus Sträuchern Bäume machen kann. Das Ganze nennt er auch The Forest Underground, also der Wald unter der Erde. Und damit war er weltweit der Erfolg. Das ist so ein kleines Zeichen der Hoffnung, wie man auch mit dem Klimawandel umgehen kann. Was ist in Kultur, Wirtschaft und Technik passiert? 2025 war natürlich wieder mal und verstärkt das Jahr der KI, der künstlichen Intelligenz. Oder wenn man den Google-Trends glauben darf, zuvor haben Menschen als Suchanfrage eingegeben, was ist KI? Heute fragen sie, was kann ich mit KI machen? Klammer auf. Die Google-Trends sind auch eine meiner Quellen, die ich für diesen Jahresrückblick nutze. Also was wurde am häufigsten gesucht? Und darüber hinaus nutze ich noch die Wikipedia-Seite, schlicht im Jahr 2025, nur um die Daten verschiedener Ereignisse nachzuschlagen. Und da glaube ich, Wikipedia mal bis auf Weiteres. Die Kommentare, die ich dazu äußere, die kommen von mir selbst oder kommen von der Lektüre verschiedener Seiten und Internetquellen. Klammer zu. Bahnbrechend im Bereich KI war zum Beispiel im Frühjahr die Einführung des Sprachmodells GPT 4.5. Wir sind inzwischen schon längst weiter bei GPT 5.0 und Folgemodellen und auch andere Anbieter, Google Gemini und andere Anbieter, haben sehr erfolgreiche neue Modelle vorgelegt. Aber GPT 4.5 war deswegen so wichtig, weil es Ende März den Turing-Test bestanden hat. Der Turing-Test ist ein Test, wo eine künstliche Intelligenz in einem Chatprogramm mit einem Menschen sich unterhält Und der Mensch weiß nicht, ob er sich mit einem Menschen oder mit einem Computer unterhält und soll am Ende bewerten, ob er sich mit einem Menschen oder einem Computer unterhalten hat. Und dieses Programm GPT-4.5 hat diesen Test bestanden. Das wurde verlässlich für einen Menschen gehalten. Alle diese Entwicklungen spiegeln sich auch online, eben zum Beispiel in den Google-Suchtrends. Das merkt man zum Beispiel, wenn man sich anschaut, welche Persönlichkeiten gesucht werden. Auf Platz 1 der Rapper Haftbefehl, zu dem ich nichts Schlaues sagen kann, das ist außerhalb meines Kompetenzbereichs, aber auf Platz 2 Bundeskanzler Friedrich Merz, auf Platz 3 die linken Politikerin Heidi Reicheneck, mit der mich politisch jetzt nicht so viel verbindet, das darf ich gleich zugeben, außer unsere Redegeschwindigkeit, da sind wir uns relativ ähnlich, aber man kann so einen Podcast ja auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten abspielen. Es gibt auch merkwürdige Suchtrends, die ich der Nützlichkeit halber mal kurz verrate, nämlich die Zeilenkombination 6-7 oder 6-7. Kinder fragen danach und freuen sich, wenn ein Lehrer aus Versehen die Zahlenkombination erwähnt und rufen dann 6-7. Man kann selber googeln, wo dieser Trend herkommt. Der hat überhaupt keinen tieferen Sinn. Ich erwähne das nur deswegen, weil es lehrt, dass viele Menschen sich natürlich mit ganz anderen Fragen beschäftigen, als den großen politischen, gesellschaftlichen Umwälzungen oder auch mit der Frage nach Wissenschaft und Glaube. Dazu passt, dass viele Internetsuchen sich vor allem ums eigene Wohlbefinden drehen. Zum Beispiel suchen viele Menschen nach Proteinrezepten. Oder sie fragen sich, wie kann ich mit Schlafstörungen umgehen? Oder was tue ich gegen Burnout? Und vor allem suchen sie natürlich nach Dingen rund um künstliche Intelligenz. Auf Top 1 bei den Suchanfragen zum Thema KI ist die Frage, wie geht Gartenplanung mit KI? Auf Platz 3 ist die Frage, wie geht Abnehmen mit KI? Das sind soweit nachvollziehbare Anfragen. Es wird allerdings tatsächlich wohl auch gefragt, kann KI die Lottozahlen vorhersagen? Da kann ich nur sagen, nein, kann es nicht, tut mir leid. Am IGOW ist das Thema Künstliche Intelligenz natürlich auch nach wie vor Thema. Meine vorsichtige Prognose ist, dass wie bei allen technischen Innovationen der Gebrauch sich zurechtschaukeln wird. Es kann sein, dass wir noch Innovationssprünge erleben. Es kann auch sein, dass das irgendwann einpendelt. Und es gibt berechtigte Sorgen, es gibt auch übermäßige Sorgen, es gibt berechtigte Erwartungen, vielleicht auch überzogene Erwartungen. Das wird, weil das alles sich so rapide ändert, sich wohl erst in einigen Jahren einspielen. Und natürlich sollte man wie üblich die Chancen nutzen und die Risiken nicht blauäugig übersehen. Jedenfalls ist das Anlass für uns vom Institut aus noch festzustellen, dass menschliches Bewusstsein natürlich auch durch die beste KI niemals generiert werden kann. Es kann höchstens simuliert werden. Ein Sprachprogramm kann sehr überzeugend simulieren, es sei ein Mensch und den Turing-Test bestehen, aber es kann nie ein Mensch sein. Es kann nie Bewusstsein haben in der ersten Person Perspektive. Mein Kronzeuger an dieser Stelle ist der Philosoph Thomas Nagel, der kein Christ ist, aber der auch schlaue Dinge gesagt hat. Der hat vor vielen Jahren den klassischen philosophischen Aufsatz geschrieben, What it is like to be a bat? Also wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Die Pointe dieses Textes ist, niemand weiß, wie es ist, die Fledermaus zu sein, außer der Fledermaus. Weil nur sie die erste Personenperspektive auf sich selbst hat. Und das gilt umso mehr natürlich für Menschen mit Rationalität, Sprachvermögen und so weiter. Die erste Personenperspektive kann man auch durch noch so große Komplexität einer künstlichen Intelligenz niemals generieren. Man kann sie höchstens simulieren. Und das scheint mir doch wichtig zu sein, weil es uns zu einer zentralen Frage unserer Zeit bringt, nämlich die Frage, wer sind wir eigentlich als Menschen? Was macht uns als Menschen aus? Sind wir nur komplizierte biologische Maschinen? Oder sind wir wie ein großer neurologischer Computer mit biodynamischer Versorgung? Oder sind wir mehr? Haben wir ein Bewusstsein? Haben wir eine Seele, die im Gespräch mit Gott sein kann? Sind das vielleicht alles Zeichen dafür, dass wir eben Bild Gottes sind? Das scheint mir eine große Frage zu sein. Es lohnt sich, in diese Frage einzusteigen, wenn viele Menschen bewegt. Von diesem Gott wissen wir, davon sind wir überzeugt. Wir wissen von diesem Gott, weil er sich gezeigt hat, unmissverständlich und unübertrefflich in der Person Jesus Christus. Festgehalten wird diese Einsicht zum Beispiel in Bekenntnissen der alten Kirche, in den Bekenntnistexten der frühen Christen. Einer der bekanntesten dieser Bekenntnistexte war das Bekenntnis von Nicäa, vom Konzil von Nicäa 325 nach Christus. Das erwähne ich natürlich deswegen, weil sich dieses Bekenntnis im Jahr 2025 um 1700 Mal gejährt hat. Wir haben 1700 Jahre Nicänum gefeiert. Wir haben das vom Institut aus gefeiert, zum Beispiel bei unserer Jahrestagung im September. Eine zentrale Formulierung des Nicänum war die Formulierung, dass Jesus eines Wesens ist mit dem Vater. Der Sohn Gottes ist eines Wesens mit dem Vater Gott. Auf Griechisch homoousios und nicht nur homoiousios. Homoousios bedeutet eines Wesens, eines Seins. Homoiousios hätte es nur gehalten, ähnlichen Wesen. Aber genau das ist die Pointe, auch wenn sich das nach Spitzfindigkeiten hört. Manchmal steckt die ganze Theologie in einem einzigen Buchstaben. Die Pointe ist, Jesus ist eben nicht nur ein besonders beeindruckender Mensch, der uns weit überlegen wäre. Er ist fundamental anders als wir. Er ist ganz Mensch, so wie wir, und er ist zugleich ganz Gott. Und deswegen kann er uns ganz und gar verstehen und er kann uns ganz und gar retten und in Beziehung mit Gott bringen. Das ist der Glaube, von dem wir vom Institut aus ausgehen und den wir ins rationale Gespräch mit Menschen anderer Weltanschauungen einbringen. Im Respekt und in der Freude über Menschen, die andere Meinungen einbringen, in der Überzeugung, dass jeder Mensch von diesem Gott als sein Ebenbild geschaffen wurde und im neugierigen Gespräch diesen Menschen. Darauf freuen wir uns auch im kommenden Jahr. Wir wünschen Ihnen allen, die Sie uns führen, alles Gute, Gottes Segen und einen guten Start in 2024.